Sie hören die SWR 2 Matinee, in der sich heute alles dreht um das Getränk der Stunde. Das ist dann auch der erste Satz in dem wirklich sehr schönen und sehr besonderen kleinen Buch, das Christoph Peters geschrieben hat, über Leben mit Tee. Der Titel dieses Buchs heißt Diese wunderbare Bitterkeit, Christoph Peters. Ihr Leben mit Tee, fangen wir doch mal ganz am Anfang an, hat wie begonnen, mit welchem Tee?
Naja, der erste Tee war Ostfriesentee. Den gab es bei uns zu Hause erst in so großen Packungen, die in ein Tee-Ei kamen. Und später entdeckte meine Mutter dann den Beutel. Und die frühesten Erinnerungen sind tatsächlich irgendwie, als ich krank war als Kind, Magen-Darm-Grippe hatte und von meiner Kinderfrau so eine Tasse goldbraune heiße Flüssigkeit hingestellt bekam. Und das sollte irgendwie Wunder wirken für Magen und Darm. Und das war so ein richtig magischer Moment. Das ist einer der frühesten Erinnerungen, die ich überhaupt habe, diesen ersten Tee und dann so ein Stückchen Zucker da reinzuhalten, das sich dann so voll saugt und das dann zu trinken und mich gleich schon viel besser zu fühlen.
Sie sind am Niederrhein aufgewachsen?
Genau, in der Nähe von Kalka, in einem kleinen Bauerndorf, wo Tee ansonsten eigentlich überhaupt gar keine Rolle spielte. Man trank Kaffee bei jeder Gelegenheit. Und ansonsten auch schon ab morgens Bier und Schnaps, wenn man irgendwo zu Besuch kam. Und es wäre nie jemand auf die Idee gekommen, einen Tee anzubieten. Das war wirklich reine Medizin.
Aber irgendwann hat sich das dann geändert. Ich habe gelesen, Sie sind dann im Internat gewesen. Und ein ganz, ganz wesentlicher Kauf in Ihrem Leben war offenbar eine Glaskanne, eine Teeglaskanne.
Im Internat war Tee sozusagen, bevor dann Alkoholiker dazu kamen, das Initiationsgetränk, mit dem man fast schon zum Mann wurde, also so mit 13, 14, durfte man dann im inneren Bereich des Internats sich Tee kochen. Und vermutlich habe ich schon früh gemerkt, dass da irgendwie stimulierende Substanzen drin sind. Jedenfalls habe ich irgendwie mit 13, 14 schon 2 Liter schwarzen Tee am Tag getrunken. Und diese Glaskannen, die man damals hatte, dazu gab es dann irgendwie exotisch parfümierte und aromatisierte Tees wie Black Currant, der berühmte Vanilletee, Earl Grey natürlich auch. Die standen dann vor allen Dingen im Winter und im Herbst immer auf so einem Stöfchen und es war alles abgedunkelt. In den 80er Jahren hat man ja immer zugesehen, dass die Wohnungen irgendwie höhlenartig wurden, weil man sich da geborgen fühlte und sicher vor Atomkrieg und den Russen, die demnächst heranrücken würden. Und dann stand da diese Kanne mit dem wunderbaren Tee und leuchtete und gab dem ganzen Raum so ein Licht wie aus einem Märchen. Und das war für mich so die erste tiefe Berührung durch den Tee, glaube ich, wo ich gemerkt habe, das ist irgendwie ein wirklich besonderes Getränk.
Getränk des Trostes heißt es da an einer Stelle bei Ihnen. Wobei das ja noch nicht so ein besonderer Tee war. Also es war damals wirklich so, vor allen Dingen, wenn er so ewig auf dem Stöfchen gestanden hat, das schmeckt ja dann auch irgendwie immer ganz scheußlich eigentlich.
Ja, eigentlich schon. Ne? Aber damals war natürlich, wir definierten uns schon als echte Teespezialisten, weil wir eben keinen Beuteltee benutzten, sondern irgendwie von englischen Teefirmen wie Twinings und Sir Winston und Sir Henry und ich weiß nicht, wie sie alle hießen. Wir hatten alle unsere eigenen Dosen und wir betrachteten uns schon als echte Kenner und Experten, je nachdem, zu welcher Kompanie wir gehörten. Manche bestellten auch bei Schrader in Bremen irgendwie und hatten dann eigene Dosensortimente, wo der Tee reinkam. Also wenn man uns gesagt hätte, das ist ja eigentlich nichts, dann wären wir schon sehr gekränkt und empfindlich gewesen. Aber naja, der Tee mit dem Stöfchen ist auch eine schwierige Sache. Der Ostfriesentee soll ja zum Beispiel auf dem Stöfchen stehen. Gibt es sehr, sehr unterschiedlich, auch was ein grüner Tee ist, auf dem Stöfchen irgendwie nach einer Viertelstunde nicht mehr trinkbar. Und ein Darjeeling würde ich auch nicht auf ein Stöfchen stellen. Aber damals gehörte das irgendwie so zur Gesamtatmosphäre von Behütung und Herberge, wenn man eben diese Glaskanne auf dem Stöfchen hatte.
An einer Stelle des Buchs, ziemlich am Anfang, heißt es schon, das Wort Tee, das wie ein tiefer Atemzug in der Unendlichkeit zu verhalten scheint, hat einen vollständig anderen Ausdruck als Kaffee. Also es gibt Menschen, die trinken Tee und es gibt andere, die trinken Kaffee und mehr muss man eigentlich nicht sagen.
Ja, könnte man so sagen. Ich muss gestehen, obwohl ich wirklich leidenschaftlicher Teetrinker und viel Teetrinker bin, ich trinke auch unter Umständen auf Reisen mal irgendwie 3 Espressos hintereinander. Ich bin da nicht fundamentalistisch, sondern finde, alle diese verschiedenen Getränke haben ihre eigenen Eigenschaften und ihre eigenen Wirkungen. Und ich bin eigentlich da im Prinzip erstmal für alles offen. Aber ganz grundsätzlich haben wir natürlich so eine Kaffeekultur mit Kaffee to go. Also die Leute, statt zu frühstücken, schnappen sie sich irgendwo einen Riegel beim Bäcker am Bahnhof und einen Kaffee im Pappbecher dazu. Und dann wundern sie sich, dass sie Sodbrennen haben. Und auf die Idee, das mit Tee zu machen, würde einfach niemand kommen. Allein schon, weil der Kaffee viel stärker im Aroma ist und nicht sofort nach Pappe schmeckt, wenn er in Pappe irgendwie schwimmt. Aber ein Tee schmeckt sofort nach Pappe, jedenfalls wenn es ein besserer Tee ist, wenn man ihn in so einem Pappbecher durch die Gegend trägt. Und es ist irgendwie von der ganzen Eigenart der Pflanze und des Getränks einfach nicht dafür geeignet, es mal so wegzutrinken. Die Zubereitung ist ein bisschen anspruchsvoller, man muss sich ein bisschen Mühe geben, wenn der Tee wirklich gut schmecken soll. Und die ganze Anmutung des Tees ist, dass man sich eben hinsetzt und ein bisschen zur Ruhe kommt, dann sorgfältig seinen Tee zubereitet und ihn dann in Ruhe trinkt und dabei ins Sinnen kommt oder vielleicht auch liest oder irgendwie was Bilder anguckt oder irgendwie so.
Tee ist nicht das Getränk der Wahrheit, sondern der Möglichkeiten, damit das Getränk für den schreibenden Menschen, für den Schriftsteller?
Ich finde es ein optimales Getränk. Ich habe lange, als ich jung war, dann nach dieser Internatszeit auch riesige Mengen Kaffee getrunken, um mein Hirn zu befeuern, bis das irgendwie meinem Magen nicht mehr bekommen ist. Und habe dann irgendwann auf grünen Tee umgestellt, weil ich festgestellt habe, dass das einfach für die Arbeit das mit Abstand angenehmste Getränk ist. Man kann große Mengen davon trinken. Man befindet sich in so einem gleichbleibend konzentrierten Zustand, ohne dass irgendwie der Magen rebelliert und ohne dass man so eine Zittrigkeit bekommt, wie man die irgendwie nach einem Liter Kaffee zwangsläufig hat. Und gleichzeitig, ja, das sind ja immer solche komischen Dinge. Man weiß ja nicht genau, auf welchen Ebenen so eine Substanz dann auf Geist und Körper wirkt. Ich empfinde es bei der Arbeit als wirklich optimal für eine gelassene Konzentration und gleichzeitig so ein Öffnen der assoziativen Fähigkeiten des Geistes, was beim Schreiben natürlich sehr nutzbringend ist.
Also Tee und Literatur gehören quasi zusammen. Was ist denn überhaupt mit dem Tee in der Literatur?
Also die ganze orientalische Kultur ist natürlich voll mit Tee und Ostasien ist auch voll mit Tee. Da gibt es irgendwie Gedichte auf den Tee, natürlich in Japan und China. Und in China hat man sehr früh, schon vor 3000 Jahren, Teewettbewerbe veranstaltet. In Japan hat man rund um den Tee erst im frühen Japan so eine Art Performance-Nachmittage gemacht, wo man irgendwie Sängerinnen hatte und großartiges Essen, aber auch Literatur vorgetragen hat und Kunstgegenstände betrachtet hat. Daraus ist dann im 16. Jahrhundert die Teezeremonie geworden. Insofern ist da der Tee durchaus sehr eingebettet in so einen umfänglichen kulturellen Kontext. Das ist in Deutschland eher weniger der Fall.
Aber ich glaube, es ändert sich gerade, oder? Es ist so, ich habe ja gesagt, bei Ihnen kann man lesen, das Getränk der Stunde. Also es gibt jetzt schon eben so eine Mode auch, dass man eben so Kurse angeboten werden, haben wir ja schon gehört. Und eben die Teezeremonie, für die Sie ja auch nochmal für einen Roman richtig recherchieren mussten. Ne?
Ja, ich habe dann irgendwann für Mitsukos Restaurant, wo Teezeremonie eine wichtige Rolle spielt, angefangen, weil ich gemerkt habe, ich kann es nur beschreiben, wenn ich mal so eine japanische Teeschale anfasse und wenn ich mal mit so einem Bambus-Schneebesen da drin diesen Matcha, diesen fein pulverisierten Grüntee aufschlage, weil ich sonst einfach die Vorgänge nicht verstehe. Und inzwischen mache ich es irgendwie seit 8 Jahren und habe einen Meister, der mir Korrektur gibt in den Bewegungsabläufen. Und irgendwie kommt man dann über das Schreiben in solche Prozesse, wie man es gar nicht erwartet, und erfährt irgendwie plötzlich etwas über einen Kulturraum und über diese Teezeremonie, was mich immer interessiert hat, was ich aber nie gedacht hätte, dass ich das mal machen könnte.
Sie sind in Ägypten gewesen, haben da gelesen, im Goethe-Institut. Und da gibt es ja nun wirklich auch eine ganz andere Teezeremonie als zum Beispiel diese asiatische. Also wenn Sie reisen, und Sie reisen ja viel, dann auch immer quasi auf den Teespuren, hat man jedenfalls den Eindruck, wenn man in Ihrem Buch liest?
Also anfangs war es eher zufällig, dass ich immer auf den Teespuren gereist bin, weil mir noch gar nicht so klar war vor 15, 20 Jahren, welche Bedeutung der Tee wirklich mal in meinem Leben bekommen würde. Und dann habe ich eben so die ersten weiteren Reisen waren Anfang der 90er nach Istanbul und nach Ägypten, Kairo. Und ich war dann lange in Kairo, immer wieder bei Verwandten. Und da gab es halt den ganzen Tag Tee. Die Dreijährigen bekamen schon zum Frühstück einen Schluck Tee mit Milch. Und die Erwachsenen tranken einfach immer Tee. Wobei sich auch da tatsächlich, das ist sonderbar und traurig zugleich, die Teezubereitung vielfach in den Familien sehr verändert hat. Früher wurde der Tee selbstverständlich in großen Kannen frisch aufgekocht, nach einer bestimmten Art und Weise, wie man das dort macht, damit dieser sehr bittere Tee irgendwie perfekt gerät und nicht zu stark wird und dann trotzdem die nötige Kräftigkeit hat. Aber inzwischen bekommt man selbst in vormals berühmten Teehäusern manchmal eine Tasse lauwarmes Wasser, wo ein Beutel Lipton-Tee daneben hängt und statt frischer Minze dann noch von einer anderen Firma ein Beutel Pfefferminztee, was irgendwie für mich ein echter Schock war, als ich das irgendwie vor 4 Jahren oder 5 Jahren zum ersten Mal erlebt habe.
Man muss aber schon auch sagen, wenn man richtig guten Tee haben will, dann ist das auch eine durchaus kostspielige Angelegenheit.
Naja, wenn man Weintrinker ist, ist es jetzt vergleichsweise auch nicht kostspieliger, also sondern eigentlich immer noch sehr viel günstiger. Wenn man einen wirklich guten Matcha trinken will, Matcha hat, ist so das Problem, das ist ja im Moment auch sehr modern. Es gibt irgendwie Matcha-Läden in Berlin und in vielen anderen Großstädten. Wenn man nicht wirklich einen sehr guten Matcha hat, schmeckt das Zeug so bitter, dass man es eigentlich nicht trinken kann, weshalb man dann irgendwie Matcha-Latte erfunden hat, damit es nicht mehr so streng ist. Man muss also, wenn man den Matcha pur trinken will, wirklich sehen, dass man eine sehr gute Qualität kauft. Und das geht so los bei, naja, sagen wir mal 15 bis 20 Euro für 20 Gramm. Aber das sind dann eben auch umgerechnet, naja, wahrscheinlich ungefähr 10 bis 15 Matchas in so einem Döschen drin. Und wenn ich das dann jetzt wieder auf 10 bis 15 Gläser Wein umrechne, dann bin ich bei etwa gleichem Preis wie bei einem mittleren Rotwein oder so.
Wie viel Tee trinken Sie am Tag?
Ach, ich trinke sicherlich 2-3 Liter grünen Tee am Tag mindestens. Und beim dann Schreiben meistens eben und dann? Ja, zum Frühstück beim Schreiben. Und zwischendrin mindestens 1 oder 2 Matchas. Die ich versuche immer nach der Arbeit oder so gegen späten Nachmittag eine runde Teezeremonie zu üben. Das sind so 40 Minuten ungefähr. Die Kernzeremonie, auch verschiedene Varianten, die es dann da gibt, irgendwie zu lernen und einzuüben. Und abends trinke ich dann oft noch so einen chinesischen Oolong mal, der so ganz parfümiert und fein ist. Oder mache mir mal einen marokkanischen Tee mit frischer Minze oder probiere mal irgendwie einen neuen Darjeeling oder was man sonst so irgendwie immer mal wieder an exotischen Dingen findet. Ich habe neulich mal einen Tee aus Kenia probiert, der gar nicht so schlecht war. Hätte ich gar nicht mitgerechnet. Oder versuche mal chinesische weiße Tees. Genau, zum Frühstück trinke ich meistens, bevor ich was esse, noch einen großen Becher Pu'er, der so eine ganz angenehme Wärme im Körper verbreitet und angeblich auch wahnsinnig gesund sein soll.
Christoph Peters, vielen Dank. Diese wunderbare Bitterkeit, Leben mit Tee, ist im Arche Literaturverlag erschienen. Und wenn man das gelesen hat, denkt man, man kann eigentlich nur noch Tee trinken und mit Tee eigentlich so alles abdecken, was man an Flüssigkeiten braucht.
Ja, kann man, glaube ich, auch. Möglich ist das auf jeden Fall.
Vielen Dank.
Danke.